Im Lockdown mussten wir auf viele Dinge verzichten. Umso mehr ist jetzt die Freude, dass wir wieder rausgehen können, dass Lockerungen da sind. Vieles ist wieder möglich. Zwar mit Einschränkungen, aber es ist möglich. So sind Lokale, Restaurants und Eisdielen seit wenigen Wochen wieder geöffnet und wir können sie besuchen. Und vielleicht warst du auch schon wieder in deinem Lieblingsrestaurant oder bei deinem Lieblingseisdealer. Und dann gibt es solche Sorten von Restaurants, an denen geht man eher vorbei. Man geht gar nicht erst rein. Und das liegt nicht daran, dass sie schlecht sind, sondern dass sie unglaublich teure Gerichte haben. Sie sind einfach außerhalb meiner Preisklasse. Das teuerste Restaurant in Deutschland ist das Vendem in Bergisch Gladbach. Und ein Menü kostet so circa 268 Euro. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht nicht alleine hin, sondern mit eurer ganzen Familie. Das wird ein teurer Spaß. Aber man kann es auch noch teurer haben. Im Opus One in Manchester kann man eine Vorspeise bestellen für 965 Euro. Es ist eigentlich nur ein kleiner Pfannkuchen gefüllt mit frischen schottischen Hummer, schottischen Muscheln, Kaviarsorten, Langusten und mit einer exklusiven Hollandaise-Soße. Und wenn ihr lieber gleich zur Hauptspeise kommen wollt, könntet ihr in New York ins Ninos Bellissima schlendern und eine Pizza essen. Dort legt der Chefkoch diverse Kaviarsorten, Hummerschwänze, Lachsrogen und Wasabi auf die Pizza und verlangt dafür dann 1.000 Dollar. Wer lieber Burger mag, der kann nach London ins Honky Tonky gehen. Dort könnt ihr den Glam-Burger bestellen, der umgerechnet ca. 1.450 Euro kostet. Das Hackfleisch-Patty besteht aus Kobe-Rind und Wildfleisch, dazu ein bisschen Trüffel, Kaviar, ein Entenei und Hummer. Gekrönt ist das Ganze mit Blattgold. Wer dann doch eher der süße Typ ist, geht gleich ins Wine 3 in Sri Lanka. Dort gibt es die teuerste Nachspeise der ganzen Welt für umgerechnet 13.300 Euro. Und wobei ich jetzt zugeben muss, dass die Zutaten des Desserts gar nicht so besonders sind. Das, was es so teuer macht, ist ein Edelstein, der einfach nur dabei liegt. Den sollte man natürlich dann nicht mitessen. So, jetzt, wo ich uns hungrig gemacht habe, lass uns mal schauen, worüber ich predige. Wir sprechen heute über die Zeile im Vater Unser: Unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus sagt, wir sollen um Essen beten. Wohlgemerkt, er meint nicht eine 1.000-Dollar-Pizza. Eigentlich nur für einfaches, tägliches Brot. Zu Jesu Zeiten war das wichtig, darum zu bitten. Viele Menschen waren einfache Tagelöhner. Sie mussten jeden Tag von neuem gucken, wo sie Arbeit finden, um genug Geld für den einen einzigen Tag zum Überleben zu verdienen. Aber hat diese Zeile für uns heute dann noch eine Bedeutung? Nur für das kleine gerade Ausreichende zu beten, hat das eine Relevanz? Oft ist es doch so, dass wir uns mit den großen Dingen und Problemen an Gott wenden. Und dabei überspringen wir die kleinen Dinge schnell. Und doch hat diese Zeile im Vater Unser vielleicht eine größere Relevanz hier in Deutschland für viele Menschen in dieser jetzigen Krise bekommen. Menschen haben jetzt vielleicht weniger Einkommen, vielleicht sogar Verlust von Einkommen, weil sie die Arbeitsstelle verloren haben. Andere sind vielleicht gerade so am Existenzminimum. Ich denke da an kleine Firmen und Gaststätten, die insolvent gegangen sind. Ich denke an die Angestellten dieser Firmen und an dieser Gaststätten. Ich denke an die Selbstständigen und die freien Künstler, die ums Überleben ringen. Unser täglich Brot gib uns heute. Diese kleine Bitte hat wohl möglich eine größere Relevanz für viele Menschen bekommen als zuvor. Jesus war es wichtig, das weiterzugeben, als die Jünger ihn fragten, wie sollen wir beten? Jesus weiß, dass wir Menschen nicht auf Anhieb alles können. Wir müssen lernen. Deswegen hat er uns eine Anleitung gegeben, wie man einfach beten soll. Kinder müssen auch von klein auf alles lernen. Sie sind nicht einfach nach der Geburt da und können schon alles. Fangen an, mit uns zu sprechen, können schon laufen, sich selbst die Schuhe binden, den Computer bedienen, lesen, schreiben, rechnen, Fahrrad fahren oder als Automobilingenieur bei Audi ein fahrtüchtiges Auto konstruieren. Nein, das können sie noch nicht. Kinder müssen lernen. Menschen müssen lernen. Beten muss gelernt werden. Und so gab Jesus folgendes Gebet seinen Jüngern, damit sie davon lernen können. Und wenn du jetzt am Bildschirm dabei bist, sprich doch die Zeilen mit vom Vater unser, wenn du es schon kennst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hatten in unserer Predigtreihe schon etwas über Anbetung, dem Reich Gottes und seinem Willen gelernt. Heute geht es um diese Bitte. In dieser Bitte geht es darum, seine eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte im Gebet vor Gott zu bringen. Und es sind die kleinen alltäglichen Dinge, nach denen wir verlangen sollen. Manchmal denken wir, dass Gott nur für die großen Dinge und Probleme in unserem Leben zuständig ist. Dass Gott zu groß ist, dass wir ihn mit unseren kleinen Dingen belästigen sollten. Und Jesus zeigt uns mit diesem Gebet, dass wir mit unserem ganz normalen und kleinen Alltagsdingen zu Gott kommen können. Wenn ich so die Bibel lese, da merke ich immer wieder, dass Jesus der größte Psychologe der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Er weiß, wie wir Menschen ticken und was eine einfache Frage oder Bitte erzeugt. Ich möchte heute zwei Gründe weitergeben, warum es so wichtig ist, auch mit so kleinen Sorgen, Bedürfnissen und unserem Verlangen zu Gott zu kommen. Der erste Grund ist, Fragen bzw. Bitten pflegt die Beziehung. Wenn wir als Menschen jemanden etwas fragen oder bitten, dann treten wir in Beziehung mit diesen Menschen. Als Kind bin ich zu meinen Eltern gegangen, wenn ich irgendwas gebraucht habe. Wenn die Hose kaputt gewesen ist oder ich da rausgewachsen bin, bin ich zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, hey, ich brauche eine neue Hose. Und das Gleiche mit anderen Dingen. Und auch wenn meine Mutter das vielleicht schon beobachtet hat, wenn sie es gesehen hat, ist die Qualität der Beziehung anders, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Interaktion bedeutet Beziehung. Und das Gleiche gilt auch mit Gott. Gott ist immer an der Beziehung mit dir interessiert. Er ist dir immer zugewandt. Es gibt in der Bibel eine Geschichte über den Zöllner Zachäus. Und dieser ist ziemlich unbeliebt bei seinen Mitmenschen. Als er gehört hatte, dass Jesus in der Stadt ist oder in die Stadt kommt, wollte er ihn unbedingt sehen. Weil aber eine große Menschenmenge gerade um Jesus herum war, ist er auf einen Baum gegangen. Er ist da hochgeklettert. Und als Jesus an dieser Stelle war und als Jesus an diese Stelle kam, hat er etwas Besonderes getan. Er hat sich Zachäus zugewandt, ihn angeschaut und mit ihm gesprochen. Bei einem anderen Ereignis ist eine kranke Frau durch eine große Menschenmenge zu Jesus gekommen. Sie hat ihn nicht angesprochen, sondern nur heimlich berührt. Und es heißt, dass sie sogleich von ihrer Krankheit, die sie hatte, geheilt gewesen ist. Die Geschichte ist aber so noch nicht zu Ende. Jesus hat das nämlich bemerkt, dreht sich um und fragt, wer hat mich berührt? Petrus, ein Jünger, der bei ihm gewesen ist, hatte gesagt, ja, von wem sollst du denn schon berührt gewesen? Also wer hat dich denn schon berührt? Da sind so viele Menschen, die um dich herum drängen. Alle hätten dich berühren können. Und ich stelle mir vor, wie er dann auch so mit den Augen rollt. Oh, Jesus, alle hätten dich berühren können. Auf jeden Fall ist etwas Besonderes wieder passiert. Jesus tritt mit dieser Frau in Beziehung. Er wendet sich ihr zu, schaut sie an und sie sprechen miteinander. Jesus baut Beziehungen auf. Gott ist immer an Beziehungen mit dir interessiert. Er sieht deine Bedürfnisse, egal wie unbedeutend du sie vielleicht findest. Mit deiner Bitte pflegst du die Beziehung zu ihm, weil er mit dir reden möchte, weil er einfach in Beziehung zu dir treten möchte. Der zweite Grund ist, Fragen bzw. Bitten erkennt die Abhängigkeit an. Das Gefühl, abhängig von etwas oder jemandem zu sein, ja, das mögen wir Menschen oft nicht so gerne. Es ist für uns oft hart, das zu akzeptieren. Wir blenden das eher gerne aus, dass wir von irgendwelchen Dingen abhängig sind. Und unser Wohlstand hier, auch in Deutschland, hilft uns, das auszublenden. Denn dieser hält uns von diesem Bewusstsein ab, dass wir abhängig sind. Wir wiegen uns in so einer Sicherheit, obwohl das meiste in unserem Leben außerhalb unserer Kontrolle ist. Und genau deswegen ist eine solche kleine Bitte so wichtig für uns, weil es deutlich macht, dass wir doch von Gott und seiner Fürsorge abhängig sind. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, in der das ganze Volk Israel 40 Jahre lang durch eine Wüste wandern muss. Jeden Tag hat Gott dieses Volk in der Wüste mit Essen versorgt. So gab er ihnen das Mannabrot. Jeden Morgen konnten die Israeliten aus ihren Zelten heraustreten und da lagen dann diese Mannaflocken auf dem Boden bereit zum Aufsammeln. Wir lesen in 2. Mose 16, der Herr hat angeordnet, jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Einen Krug von 2,5 Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. Die Israeliten hielten sich daran und lasen die Körner auf, einer mehr, der andere weniger. Doch als sie es zu Hause maßen, hatte der nicht zu viel, der viel eingesammelt hatte, und wer nur wenig aufgelesen hatte, dem fehlte nichts. Jeder hatte genauso viel mitbekommen, wie er für seine Familie brauchte. Mose befahl, heb nichts davon bis zum nächsten Morgen auf. Diese Geschichte und auch andere Geschichten in der Bibel zeigen uns, dass wir von Gottes Fürsorge abhängig sind. Aber auch, dass Gott für uns sorgt. C.S. Lewis schrieb einmal, sich auf Gott zu verlassen, muss jeden Tag von vorne beginnen, als wäre noch nichts getan worden. Wenn wir für unser täglich Brot beten, machen wir genau das. Wir erkennen an, dass wir abhängig von Gott sind. Wenn wir uns nun abhängig von Gott machen, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken, dann werden wir Gottes Treue erleben und unsere Beziehung zu ihm stärken. An dieser Stelle möchte ich einmal kurz innehalten und über eine Realität nochmal sprechen, die uns irgendwann in unserem Leben auch noch begegnet. Manchmal kommen wir mit unserem Bitten zu Gott und es scheint, dass Gott nicht antwortet. Es passiert irgendwie nichts. Und das ist schmerzhaft, das ist verwirrend. Und dieses Gefühl gibt es. Und die Bibel ist da auch ganz ehrlich. Im Psalm 22, Vers 2 lesen wir eine Zeile von König David. Da schreibt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Oder bei Hiob lesen wir im Kapitel 30, Vers 20, ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Die Bibel ist da ganz ehrlich mit dem Ringen und Kämpfen von unbeantworteten Gebeten. Und falls du gerade in einer solchen Situation bist, wo du das Gefühl hast, Gott ist nicht da, möchte ich dir sagen, Gottes Schweigen ist nicht das Gleiche wie seine Abwesenheit. Verwechsle Gottes Schweigen nicht damit, dass er nicht da ist. Gott verspricht uns, dass er uns niemals alleine lassen will. Gott verspricht, dass er uns niemals verlassen wird. Gott verspricht uns, dass er immer mit uns ist. Höre auf zu fragen, warum Gott bist du nicht da, sondern wo Gott kann ich dich in dieser Situation finden? Wenn wir diese Frage stellen, machen wir einen Schritt in die Beziehung zu Gott. Wenn wir so fragen, machen wir uns bewusst, dass wir wirklich abhängig von ihm sind und unser Vertrauen auf ihn wächst. Unser Glaube wird tiefer und stärker. Diese Woche möchte ich euch herausfordern, für die kleinen Dinge zu bitten. Nicht für eine 1.000-Dollar-Pizza oder eine 1.500-Euro-Burger. Versteht mich nicht falsch, ich fordere euch nicht auf, mit diesem Beten für große Probleme oder Situationen aufzuhören. Aber konzentriert euch diese Woche besonders darauf, mal für diese kleinen alltäglichen Situationen zu bitten. Pete Gregg hat einmal geschrieben, wenn Sie für die kleinen Dinge im Leben beten, können Sie mit größerer Dankbarkeit leben. Wenn Sie immer nur für große, hässliche, knorrige Probleme beten, die lästig und ernst genug erscheinen, um ein Eingreifen Gottes zu rechtfertigen, werden Sie nur gelegentlich Wunder erleben. Aber wenn Sie lernen, die Kleinigkeiten oder für Kleinigkeiten zu beten, bemerken Sie, wie viele kleine Wunder im Laufe eines durchschnittlichen Tages verstreut sind. Wir alle haben Probleme und einige sind wirklich sehr groß. Wenn du Eheprobleme hast, dann ist das wirklich ein großes Problem. Bete weiterhin dafür, dass eure Ehe heilt und ihr euch versöhnt. Und gleichzeitig kannst du für kleine Lichtblicke im Alltag beten. Zum Beispiel, dass ihr heute einmal 5 Minuten lang spannungsfrei euch unterhalten könnt. Wenn eine Firma Probleme hat, dann bete weiterhin, dass diese Firma überlebt. Aber gleichzeitig kannst du für kleine Momente der Hoffnung beten, dass die Stimmung unter den Angestellten, unter den Mitarbeitern nicht so angespannt ist. Dass vielleicht ein Telefonat reinkommt, was ein bisschen Licht im dunklen Tunnel wirft. Wenn wir für die kleinen Dinge in unserem Leben anfangen zu beten, wird unser Glaube und unser Vertrauen auf Gott sich festigen. Die Beziehung zwischen euch wird gestärkt. Gott ist für dich. Gott ist an dir interessiert. Ich möchte jetzt mit 2 Fragen für dich jetzt schließen. Die erste Frage ist, in welchen Bereichen deines oder meines Lebens habe ich aufgehört, Gott um etwas zu bitten? Und die zweite Frage ist, was sind Beispiele für das tägliche Brot, wofür ich heute bitten kann? Schreib das auf, mach dir eine Liste und fange an, für diese kleinen alltäglichen Dinge in deinem Leben zu bitten. Wende dich an Gott, den Vater, der für dich sorgen kann.